Der 162. Fall aus dem Kattoschuh. Es gab eine alte Frau, die einen Einsiedler unterstützte. 20 Jahre lang hatte sie immer ein Mädchen, 16 oder 17 Jahre alt, die dem Einsiedler sein Essen brachte und ihn bediente. Eines Tages sagte sie dem Mädchen, sie solle den Mönch fest umarmen und ihn fragen, was empfindest du? Der Einsiedler antwortete, ein alter Baum auf einem kalten Felsen, Wintermitte, keine Wärme. Das Mädchen ging zurück und erzählte dies der alten Frau. Die Frau sagte, 20 Jahre lang unterstützte ich diesen geschmacklosen Taugenichts. Dermaßen redend warf sie den Mönch hinaus und brannte die Einsiedelei ab. Tja, das ist ja wohl nicht schwer zu interpretieren, nicht? 20 Jahre lang übt dieser Einsiedler Sazen und tötet alle seine Gefühle ab. Dann kommt so ein junges Gör, wunderhübsch, umarmt ihn und er sagt, ein alter Baum auf einem kalten Felsen, Wintermitte, keine Wärme. Das kann es doch nicht sein, worum es in der Zen-Praxis geht. Was meint denn frei sein, Verwirklichung, Befreiung? Gestern bin ich ja Harada Roshi gefolgt, der 1,5 Stunden lang nur über den Atem geredet hat. Der Einsiedler hat sicherlich geatmet, sich sehr bewusst viele Jahre auf seinen Atem konzentriert. Noch einmal das Beispiel von den Fohlen, was ich heute Morgen erzählt habe. Nicht? Schau dir im Geist an, wie junge Fohlen auf der Wiese umherspringen, wie sie fressen, wie sie sich hinlegen, wie sie spielen oder sich im Gras oder im Sand wälzen. Warum berührt uns das, wenn wir das sehen? Und wieso erzeugt das so etwas wie Sehnsucht? Und das ja nicht nur bei jungen Fohlen, auch bei anderen, vor allem bei jungen Tieren und bei Kleinkindern. Die Spontanität, die Ungezwungenheit, die Freiheit, mit der sie und Energie, mit der sie spielen, toben, schreien und heulen mit allen Sinnen, dass mir die Ohren wehtun. Ich habe es jetzt erlebt, wieder 14 Tage lang. Der Abschied fiel mir nicht ganz schwer. Das ist ein intensiver, berührender Ausdruck von Ungebundenheit, was uns Kinder und Tiere da zeigen. Etwas von Freiheit, von Lebendigkeit. So ein Fohlen interessiert jedoch nicht, dass es in einem umzäunten Gebiet lebt, wo wir sie am meisten nur sehen. Eine Lebendigkeit, die wir spüren und wo wir intuitiv, ohne darüber nachzudenken, auch in ein bisschen Traurigkeit hineinfallen, weil wir merken, diese Lebendigkeit hatten wir vielleicht mal, aber haben sie nicht mehr. Oder genauso wie ich schon sagte, Wildpferde, die wir ja leider nur im Fernsehen sehen, obwohl in Schleswig-Holstein, da ganz im Norden, auf so einer Art Halbinsel, da gibt es noch Wildpferde, die man sehen kann, wenn sie sich nicht verstecken. Aber ich habe sie gesehen, wie sie über die Hügel galoppiert sind, durch die Bäume und mit einer unbändigen Kraft und Lebendigkeit. Oder wie sie dann auf der Wiese stehen und in unendlicher Gemütsruhe fressen. Das ist die wahre Natur unseres Geistes, sagt Rinzai. Offen, ohne jede Eigenschaft. Leer. Kann alles sein. Kann alles sein. Kann alles werden. Wenn das Auge den Mond sieht, dann bist du der Mond. Wenn deine Ohren einen Vogel hören, bist du der Vogel. Selbst wenn du mit deinen Augen nur die Fliese an der Wand siehst, bist du die Fliese in diesem Moment. Wenn du in Kontakt bist mit deinem Kind, bist du das Kind. Und wenn du in Kontakt bist mit einer alten Frau, bist du die alte Frau. Das kann der Geist alles, wenn er offen ist. Dann reagiert er auf jede Situation angemessen und spontan und ist nie getrennt von seinem Erleben. Das ist das, was man das wahre Selbst nennt. In jedem Augenblick wird es in dem Kontakt mit irgendetwas oder jemandem geboren. Sobald der Kontakt abbricht, stirbt es und es entsteht sofort ein neues. Die Zwischenräume zwischen Tod und Sterben, die sind so kurz, dass wir sie nicht bemerken. Die Neurowissenschaften können das inzwischen. Aber wir bemerken es nicht und deswegen erscheint uns das als Kontinuität, unser wahres Selbst. Aber was können wir hier jetzt Bezug auf unsere Zen-Praxis, was können wir erfahren, wenn wir den Geist mit Konzentrationsübungen zügeln, mit Zählen, mit tiefem Samadhi, nur mit Konzentration auf den Bauch, aufs Atmen. Wenn wir dem Fohlen die Beine zusammenbinden, wenn wir es dressieren, wo führt das hin? Am Ende bewundern wir die Dressurreiter und das Pferd. Wenn das Pferd tänzende Schritte macht und man gar nicht sehen kann, wie der Reiter es steuert. Perfektion und Können sind bewunderungswert. Das Pferd, wenn es denken könnte, denkt vielleicht, dass es das ist, worauf es in seinem Leben ankommt. Auf Schenkeldruck des Reiters tänzeln können, sich drehen oder Hindernisse überspringen. Das ist Freiheit. Das wird ja auch so formuliert. Ihr kennt dieses Korn. Ohne Widerstand das tun, was dran ist. Tänzeln, springen, die Robe anziehen. Nicht in dem Korn, wo der Mönch den Lehrer fragt, warum ziehst du deine siebenteilige Robe an, wenn die Glocke läutet? Und was er nicht sagt, aber denkt, ist natürlich, du hast doch alle Freiheit. Du bist doch vollkommen frei. Warum reagierst du wie ein dressiertes Pferd auf die Glocke. Die Glocke läutet und du ziehst ohne Widerstand deine Robe an. Ganz selbstverständlich kommst du zum Doksan und machst am Anfang ein Sampai und am Ende nochmal ein Sampai an der Tür beim Rausgehen und du machst 30 Mal oder 40 Mal am Tag hier Gassho. Freiheit. Du kannst hier nicht frei entscheiden, was du machst. Und die Lösung ist natürlich, ohne inneren Widerstand die Robe anzuziehen. Sampai machen. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich habe vielleicht 3 Jahre gebraucht, nachdem ich hier bei Raphael dann im Doksan war, manchmal damals 2-mal in der Woche. Wieso mache ich vor diesem Kerl Sampai? Wieso mache ich vor diesem Kerl Niederwerfung? Vielleicht geht euch das mit mir auch noch so. Bis ich dahinter kam, das hat mit dem ja gar nichts zu tun. Ich mache ein Sampai. Passt da. Und seit mir das klar geworden ist, kann ich das Sampai auch wirklich sorgfältig und im Samadhi wirklich machen. Ja. Ohne inneren Widerstand. Das ist durchaus eine Art von Freiheit, sagt das Pferd. Und manche oder viele Sennis denken das auch. Das Ziel sei, den Geist zu beherrschen. Konzentration zu bekommen, wach zu sein natürlich, Kraft zu gewinnen, zum Beispiel lange sitzen können, Nacht sitzen. Tolle Übung. Bis hin zu solchen Sachen, die ich auch bei manchen Sennis erlebt habe. Raphael mochte das ganz gerne, irgendwelche mystischen Kunststücke machen zu können. Und wenn auch dann auch noch der Geist stiller geworden ist, wunderbar. Das Gerappel ist weniger, es fühlt sich toll an. Mit den Jahren merke ich natürlich auch, dass ich mehr und mehr losgelassen habe, nicht mehr an so vielen hänge. Ich gehe immer seltener in die Stadt zu Karstadt oder fahre immer seltener in den Weserpark. Wenn ich dann mal da bin, dann gucke ich mich immer um und denke mir, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich alles nicht. Die Werbung, die morgens mit dem Weserkurier immer kommt, die geht bei uns immer sofort in den Papierabfall. Ich bin auch, habe ich ja vorgestern berichtet, ich bin auch weniger abhängig von anderen, fühle mich freier. Der Kreis der Menschen, die mich verletzen können, ist mit den Jahren immer kleiner geworden. Und wenn ich doch mal in ein Loch falle, dann bleibe ich nicht wie vor 30 Jahren noch eine Woche drin, sondern meistens schaffe ich es, innerhalb einer halben Stunde daraus zu klettern. Das fühlt sich richtig gut an. Alles gute, wunderbare Eigenschaften. Die Ochsenbilder legen das nahe, ihr kennt sie. In den ersten Bildern, den Geist, ersten beiden, soweit ich weiß, den Geist suchen, dann finden, ihn dann zähmen, bis zum ersten Ochsenbild, dem leeren Kreis. Da heißt die Überschrift, die ich am besten finde, Ochs und Hirte sind vergessen. Alle Begierde und Furcht sind abgefallen, Heiliges und Weltliches spurlos verschwunden, Schande. Alle Welt wollte ich erretten, mit einem Schlag bricht jeder große Himmel in Trümmer, Erstaunen, es gibt keine Welt zu erretten. Im Unbegangenen endet der Weg. Kein Wort vermöchte ich zu sagen, wie hier dem Hirten in dieser Lage zumute ist. Also hat er verwirklicht, kapiert, nicht nur im Kopf, sondern tatsächlich auch in seinem Umgang mit allen Dingen und Menschen und Tieren und dieser Welt, alles ist in Wahrheit leer. Nichts hat aus sich heraus irgendeine Bedeutung, einen Sinn, einen Namen. Und hat für sich Freiheit verwirklicht. Aber wo ist die Lebendigkeit der Wildpferde und der Kinder? Wo ist das Mitgefühl? Grundlose Barmherzigkeit? Wo ist die Wärme? Wie entsteht grundlose Freude mit mir selbst, an mir selbst und mit anderen, an anderen? Und wie entsteht das berühmte Bodhisattva-Gelöbnis, sich nicht mehr um sich selbst zu kümmern, sondern nur noch um die anderen? Wir unterstellen mal die sogenannten befreiten Zen-Meister, so, jedenfalls die Alten, die sollen das doch auch haben. Aber in unserer Zen-Übung kommt das gar nicht vor. Das wird hier und da mal erwähnt, ist aber nicht Teil unserer Übung in der Sendung. Wie ich schon mal gesagt habe, ich habe einige, nicht wenige, einige Zennis erlebt, kennengelernt, die 10, 20 Jahre gesessen haben, geübt haben und sind da stehen geblieben. Stiller, leerer Geist, zufrieden mit sich selbst, Einsiedler. Der größte Fehler, den sehr viele machen, ist, sie meinen, dass mit der Zen-Übung alles erledigt und erreicht werden kann, was einen lebendigen und glücklichen Menschen ausmacht. Das habe ich am Anfang jedenfalls gedacht. So habe ich gelesen, so wurde mir das vermittelt. Ich habe damals auch gedacht, alle Probleme, die ich so mit mir geschlagen habe, die mich auch gequält haben, die mich ja zur Zen-Übung hingebracht haben damals, habe ich gedacht, ich brauche mich denen im Einzelnen eigentlich gar nicht zuwenden, so wie das in der Psychologie und in der Psychotherapie eigentlich doch gemacht wird. Nicht? Die Arbeit brauche ich mir gar nicht machen. Wenn ich nämlich einen großen Hamasatori kriege, und das kommt ja bestimmt, hieß es, nicht? Ist alles erledigt. Hat nicht geklappt. Es wird einem aber zum Beispiel auch im Hakuin Senji Sazen nahegelegt, was wir zitieren immer. Ich zitiere, Sazen, wie es der Buddha lehrt, kein Lob kann sein Verdienst erschöpfen. Alle Tugenden, alle Barmherzigkeit und Sittlichkeit, alle gute Tat, Lobpreisung Buddhas und alle Übungen, alle münden sie hier, behauptet er. ich meine, das ist schlicht Unsinn. Falsch. Jedenfalls bezogen auf die Zen-Übung, wie sie hier bei uns praktiziert wird. Und wie ich den Eindruck habe, zumindest aus den Klöstern in Japan, wie es auch dort praktiziert wird. Ich habe da eine ganze Menge, ich war ja zweimal in Japan, eine ganze Reihe von Mönchen und Mönchen kennengelernt. Auch Zen-Meister. Wir sind da ja viel rumgeführt worden damals in Hamamatsu und Umgebung, eingeladen worden in andere Klöster und habe da die Zen-Meister persönlich kennengelernt. Ein Privileg, was man ansonsten nicht hat, aber wenn man mit Oisai Danroshi dahin kommt, natürlich. Ne? Wo ich dann dachte, was, das soll das sein? Ja, so. Und manche von den Mönchen waren auch sehr offen, dann so im Gespräch. Die haben erkennen lassen, ganz offen, womit sie sich alles noch so rumschlagen. Ne? Wo ich dann auch dachte, Mensch, ihr sitzt also hier auch, nicht nur diejenigen, die so 2-3 Jahre oder drei Jahre musste man da sein, um Priester werden zu können, nicht nur die, wo man denkt, na gut, 3 Jahre, was sind 3 Jahre, ne? Aber Gensan zum Beispiel, der 30 Jahre gesessen hat damals, ja, ging da ganz ungeniert, ganz offen mit um, ja. Wo ich dachte, Mensch, das kann doch nicht das Ergebnis von 30 Jahren Zen sein. Ich sage jetzt nicht, was er erzählt hat. Aber es war lustig manchmal. Ich verstehe das so. Unsere Zen-Übung nimmt ja nur weg. Also jedes Doksan, jedes Koan zielt nur darauf ab, dass ihr die Erfahrung macht oder rational begreift, an welchen Vorstellungen und Wünschen und Ideen hängt ihr fest, und das nimmt das Koan weg, die Koanlösung. Und je ernsthafter ihr mit diesen Koan-Fragen umgeht, desto tiefer sitzt natürlich in euch dieses Wegnehmen, dieses Freiwerden davon. Ja. Wie das manche machen, so kommen immer wieder mal alle 2-3 Wochen mal oder so und ja, ich mach mal. Was war denn dein Koan? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. So nicht. Ja. Dann bin ich aber viel zu freundlich, dass ich sage, okay, ich lese es dir nochmal vor, ja. Aber das hat keinen Zweck. Ja, das ist ganz nett. Gut, ein bisschen was kriegt man hoffentlich mit. Also Zen nimmt nur weg und macht offen. Es befreit dich eben von letztlich möglichst vielen oder allen Anhaftungen und Vorstellungen, Festlegungen, Konzepten, Konventionen, die dich unfrei machen. Die es dir unmöglich machen, die Wirklichkeit zu erkennen und zu erleben, wie sie wirklich ist. Weil wir ja alle im Traum leben eigentlich, nicht? Und wir träumen. Träumen heißt, wir erleben nicht die Wirklichkeit, wie sie ist, sondern wir erleben den Fußboden, wenn wir ihn sehen, als Fußboden. Wenn wir zum Fenster raus gucken, sehe ich den Schornstein und ich erlebe ihn nicht unmittelbar, weil ich sofort den Begriff im Kopf habe, den Sinn im Kopf habe, den ich dem zumesse. Und genauso jeden Menschen, wie ich euch erlebe. Ja. Und Zen hilft uns, uns davon frei zu machen. Das ist die Leerheit, um die es geht im 8. Ochsenbild. Davon frei zu sein. Aber ausfüllen musst du dann die Leerheit selbst. Das kriegst du hier nicht. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch, das 9. Ochsenbild nach dem leeren Kreis, das zeigt ja wieder die Leere Nee, nicht die leere, Quatsch, die reale Außenwelt. Im neunten Ochsenbild gibt es wieder Bäume, in manchen gibt es die Seen, die Flüsse, die Berge. Ja. Das heißt, man muss aus dieser Leerheit herauskommen, beziehungsweise man muss eine ganz andere Sichtweise entwickeln. Man sieht genau das Gleiche wie vorher, aber du musst eine andere Sichtweise daraus entwickeln, führt alles, was du in dieser stinknormalen, realen Welt erlebst und ja auch benutzen musst. Sonst kannst du in eine Einsiedelei gehen. Du musst es selber wirklich wieder füllen. Und dann sind es neue Bäume und neue Berge und neue Flüsse. Du musst also raus aus der Sendung. Da geht die Übung erst richtig los. Ich habe das für die Koanarbeit mir so zurechtgelegt und ich weiß gar nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich bin sicher, ich habe es erfunden. Ihr erinnert euch vielleicht an das Koan Nummer 18 im Hekigan Roku, Kaiser Shokuso fragt nach dem Stil der Pagode. Ja? Kurzfassung ist, nicht, dass der alte Zen-Meister, der Lehrer der Nation, nein, der Kaiser fragt den Lehrer der Nation, also seinen Lehrer, was soll ich für dich tun, wenn du 100 Jahre alt bist? Und der Lehrer der Nation sagt, baue mir eine nahtlose Pagode. Das muss man wissen, damals in der Zeit eine nahtlose Pagode bauen, wo es keine Ritzen und sonst was gibt, unmöglich. Ja. Und der Kaiser fragte dann, was für ein Stil soll sie denn haben? Und der Lehrer der Nation schweigt. Und da der Kaiser nicht reagiert nach einer ganzen Weile, fragt er, verstehst du? Und der Kaiser sagt, nein, verstehe ich nicht. Und dann sagte der, ich habe einen Schüler namens Tangen, der kennt sich mit solchen Sachen gut aus. Frag den. Ja. Und nach dem Tod des Lehrers holt er den Tangen und fragt nach dem Stil der Pagode. Und dann sagt der einen Vers. Und zwar immer ist dann aufgeschrieben eine Zeile, was Tangen sagt. Und dann Zetsho, kennt ihr, das ist so ein Kommentator, der kommentiert dann und sagt einen zweiten. Und das heißt dann südlich von Sho, nördlich von Tan. Tonloser Ton einer Hand. Zwischendurch Gold im Überfluss. Ein Stab für den Berg geeignet. Die Fähre unter dem schattenlosen Baum. Klar ist der Fluss, ruhig ist die See. Du siehst keinen Heiligen im Smaragdpalast. Alles ist beendet. Das ist der Stil der Pagode. Und dann mache ich aus jeder dieser Zeile ein Koan. Was meint das? Ja. Nichts Erstes, ganz einfach. Ich gehe die jetzt nicht alle durch, nur Beispiel, das ist ganz einfach, nicht? Südlich von Sho, nördlich von Tann, also südlich von Bremen, nördlich von Hannover, sind Berge, Flüsse, ja. Landschaft, Straßen. Also wende dich sozusagen wieder dieser stinknormalen Wirklichkeit zu und erlebe sie neu, ja. Oder zum Beispiel die Fähre unter dem schattenlosen Baum, finde ich schön. Wofür ist eine Fähre da? Das bezieht sich meines Erachtens auf das Bild, du bist der Fährmann und bringst die anderen zum anderen Ufer. Ihr wisst, was das meint, ne? Das heißt, er beschreibt die Eigenschaften, von denen, die man sozusagen zwischen dem 8. und dem 10. Ochsenbild entwickeln muss. Und da wird nicht umsonst gesagt, der Weg vom ersten Ochsenbild bis zum 10. Leerheit verwirklichen und verstehen, dauert 10 Jahre. Und das 9. Ochsenbild allein dauert 30. Ja. So. Und das 10. Ochsenbild hat die Überschrift: Kein Buddha, kein Weg, keine Lehre. Alles vergessen. Der braucht das alles nicht mehr. Der ist das alles, der hat ja alles verwirklicht. Der braucht sich an keine Lehre mit H, an irgend sowas zu erinnern, an Yashinio aufzusagen oder sowas. Alles vergessen, selbst der weiseste Heilige kann ihn nicht erkennen. Wie es ihm gefällt, besucht er die Weinkneipen und Fischbuden und lässt die betrunkenen Menschen allein durch sein So-Sein zu sich selbst erwachen. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, dass wir die Ochsenbilder so verstehen, dass das wirklich eine zeitliche Übungsfolge ist hintereinander. Das stimmt ja nicht. Dann hätte Rinzai nicht recht, Oisai Danroshi hätten nicht recht, alle die, die sagen, du bist Buddha. Du bist schon Buddha. Das heißt, wie ich das gestern versucht habe zu erläutern, wir sind in Wahrheit schon Buddha, nur wir glauben nicht daran, wir erkennen es nicht. Wir erkennen uns nicht als Buddha an, obwohl wir es eigentlich, wie ich gestern, das wiederhole ich natürlich nicht, erzählt habe, wir es ununterbrochen eigentlich erleben, wenn wir richtig hingucken würden. Ja. Aber weil wir nicht leer sind, jetzt leer mit zwei E, merken wir es nicht. Also wir müssen entdecken, dass wir schon Buddha sind. Also alles, was die Ochsenbilder zeigen, dass wir das schon können. Wir müssen nur lernen, es wahrzunehmen und auch zu leben und zu manifestieren. Das ist alles. Und das geht nicht hier. Das geht draußen. Und nur draußen. Hi.